Paulus, Apostel Jesu Christi, nach ausdrücklichem Befehl Gottes, unseres Retters, und des Herrn Jesus Christus, unserer Hoffnung. Timotheus, echtem Kind im Glauben. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, unserem Vater, und Christus Jesus, unserem Herrn. In diesen Versen haben wir ein Grußwort. Grußworte werden schnell erledigt. Man nimmt sie zur Kenntnis als eine Formalität und geht dann über zum Eigentlichen, nicht wahr? Denn sie gehören nicht zum Eigentlichen. Sie gehören zur Formalität, und Formalitäten sind etwas, worauf man eigentlich verzichten könnte, besonders heute. Aber die Grüße in der Heiligen Schrift sind nicht nur eine Formalität. Sie sind der Einstieg einer Verbindung. Gott tritt mit Menschen in Verbindung. Und das ist etwas Großes. Und deshalb wollen wir uns Zeit nehmen, dieses Grußwort einmal zu bedenken. In einem Grußwort, in dem üblichen, haben wir einen Grüßenden, einen Gegrüßten oder einige Gegrüßte und das Grußwort. Der Grüßende nennt sich hier Paulus. Der Gegrüßte ist Timotheus, es ist nur einer. Das Grußwort besteht aus drei Bestandteilen, aus drei Elementen. Also zuerst der Grüßende. Er ist zugleich auch der Verfasser, aber man sollte vorsichtig sein, beim Grüßenden oder bei den Grüßenden nicht sogleich selbstverständlicherweise auf den Verfasser zu schließen. Der Verfasser nannte seinen Namen auf dem Kuvert. Der ist uns abhanden gekommen. Wir haben die Briefe selbst und dort steht der Name des Grüßenden. Ob er der Verfasser ist, das muss ausgemacht werden vom Zusammenhang. Das ist nicht schwer, nicht immer, manchmal ist es schwerer, aber in diesem Fall ist das nicht schwer. Hier ist der Grüßende zugleich der Verfasser. Die meisten von uns dürften wissen, dass dieser Grüßende mehrere Namen hatte. Und ich denke, wir alle haben mehr als einen Namen. Das ist heute Usus. Damals nicht notwendigerweise. Es konnte sein, dass jemand einen Namen bekam, als er geboren war, und später noch zusätzliche Namen erhielt. Wir wissen nicht, wann oder wie Paulus seinen zweiten Namen bekommen hat. Dass er Saulus hieß, steht in der Apostelgeschichte verzeichnet. Das dürfte der jüdische Name sein, den er von seinen Eltern bekommen hatte. Er stammte aus dem Stamme Benjamin im Volk Israel und möglicherweise waren seine Eltern darauf stolz, dass sie zu diesem Stamm des ersten Königs Israels gehörten. Sie dürften gewusst haben um sein Versagen, aber immerhin hatte Gott ihn erwählt und sie haben ihren Sohn nach diesem ersten König genannt. Genau was sie sich dabei dachten, wissen wir nicht, aber er hieß Saulus. Saulus wurde geboren, nicht in Israel, zwar im Volk Israel, aber nicht im Lande Israel, sondern in Kleinasien, in einem anderen Land. Und dort wohnte er mit seinen Eltern unter Heiden, griechischsprachigen Heiden. Und dort war es Brauch, dass jüdische Kinder auch einen zweiten Namen hatten. Einen Namen für die Bevölkerung und einen Namen für das eigene Volk. Der Name Paulus begegnet uns wohl zuerst auf seiner ersten Missionsreise, und zwar als er das Land seine Heimat verlässt und auf die erste Missionsstation gleichsam, das heißt die erste Szene seiner Verkündigung kommt. Dort nennt man ihn Paulus. Paulus ist also der Name, nach dem wir ihn kennen. Wir sollten nicht zu viel Bedeutung der eigentlichen grammatischen Bedeutung dieses Wortes beimessen, obwohl der Heilige Geist schon gewusst hat, was er hier getan hat. Paulus nennt sich selbst Apostel. Was ist ein Apostel? Ein Apostel ist ein Gesandter. Schnepel sagt gern Sendbote. Jemand, der geschickt wird, gesandt wird, zuerst aber herausgeholt wird, bevor er gesendet wird. Er wird herausgeholt aus einem gewissen Fluss des Lebens. Das ist bezeichnend. Das heißt, das Wort Apostel hat eine stärkere Bedeutung als ein anderes Wort, das auch für Senden oder Schicken gebraucht wird. In meiner Übersetzung gebrauche ich das Wort Schicken, wenn es möglich ist, dafür, damit man unterscheiden kann zwischen den beiden Wörtern. Geschickt wird jemand für eine kürzere Zeit, kann auch eine längere Zeit sein. Die Bedeutung ist etwas anderes. Aber wenn die Schrift von einem Apostel spricht oder von einem Senden, dann meint sie, dass jemand für eine Zeit lang herausgeholt wurde aus den bisherigen Aufgaben. Die werden jetzt auf die Seite gelegt und jetzt wird er gesendet, ganz bewusst gesendet von jemandem für eine bestimmte Aufgabe, für eine bestimmte Zeit. Und er steht ganz im Schatten des Sendenden. Er bringt nicht seine eigene Botschaft, tut nicht seine eigenen Wünsche, sondern er ist da für die Wünsche seines Sendenden. Und so fasst Paulus seine Sendung auf. Er ist Apostel, ein Gesandter, der herausgeholt war aus dem Milieu, in dem er sich befand, aus dem Fluss seines Lebens, ganz herausgeholt wurde in diesem Fall. Und sein ganzes Leben stand im Zeichen dieser Sendung. Nun, wenn er gesandt wird, hat es einen Sendenden. Und diesen nennt Paulus ebenfalls. Paulus, Apostel Jesu Christi. Ganz kurz, er sagt nicht des Herrn Jesus Christus, den Namen Herr oder die Bezeichnung wird er gleich wieder gebrauchen. Aber jetzt sagt er nur Jesus Christus. Dies ist der Heilsname unseres Herrn. Jesus zuerst, dann Christus in diesem Fall. Manchmal kann Paulus Christus Jesus sagen, das ist auch bezeichnend. Die Reihenfolge ist nicht von ungefähr. Hier steht Jesus Christus. Das ist die geschichtliche Reihenfolge. Jesus wird geboren. Und als er geboren wird, bekommt er diesen Namen, Jesus. Du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Er hieß zur gleichen Zeit Immanuel, das heißt Gott mit uns. Als Gott unter Menschen war er der Retter. Denn Jesus heißt, Jahwe rettet. Er ist der Jahwe, der Gott Israels, der rettet. Jesaja trug denselben Namen, Josua ebenfalls. Andere Aussprache, derselbe Name. Hosea ähnlich. Aber diese Propheten, diese Männer, trugen diesen Namen als Zeugnis, als Wegweiser. Sie waren Wegweiser auf den Gott, der rettet. Aber wenn Jesus diesen Namen trägt, ist er die Erfüllung, die Verwirklichung dieses Zeugnisses. Er ist es, auf den Josua, Jesaja und Hosea hingewiesen hatten. Er ist der Jahwe, der rettet. Er wird also geboren als Gott im Fleisch. Und dann wird offenbar, dass er nicht irgendein Kind ist, nicht nur Jesus von Nazareth, ein Kind jüdischer Eltern, sondern er ist der Christus, der Gesalbte. Er wird gesalbt mit dem Heiligen Geist, aber nicht erst dann wird er zum Christus. Er war zum Christus vorgesehen, bevor er geboren wurde. Christus heißt Gesalbter. Wir haben im Deutschen die Formulierung aus dem Lateinischen mit dem U am Ende, in der letzten Silbe, Christus. Aber im Griechischen hat es dort ein O, Christos. Das ist das Wort für den einen Gesalbten. Dieser ist natürlich der Gesalbte. Keiner kommt ihm gleich, keiner kommt ihm nahe. Der Gesalbte als Messias begegnet uns ganz besonders in Jesaja 61. Der Herr hat mich gesandt, er hat mich gesalbt, sein Geist ruht auf mir. Ich glaube, es ist 61. Und dieses Wort liest Jesus, wenn er in die Öffentlichkeit tritt, in Nazareth, in der Synagoge. Dieses Wort. Und sagt, heute ist dieses Wort in eurer Mitte in Erfüllung gegangen. Ich bin der Christus, hätte er sagen können. Aber so explizit wollte er es nicht gern sagen. Er verzichtete auf diese Formulierung. Er überließ es anderen zu schlussfolgern, wer er sei. Er las aus dem Text, sagte, dieses Wort ist erfüllt, und überließ es den Leuten aus Nazareth, die Schlussfolgerung zu ziehen. Er war der Gesalbte. Petrus sagt in der Apostelgeschichte 10, im Hause des Cornelius, Gott war mit ihm, er hat ihn gesalbt. Das geschah, als der Heilige Geist auf ihn kam, anschließend nach der Taufe. Salbung heißt, dass der Heilige Geist auf einen kommt. Und Christus ist der Gesalbte. Petrus macht einmal ein Wortspiel und gebraucht das Wort Christ. Im Deutschen ist das Wort für uns als Christen kürzer als das Wort unseres Herrn Christus. Im Griechischen ist es länger, Christianos. Christos ist der Gesalbte, Christianos ist der Christ. Das Wort Christianos ist eine merkwürdige Bildung. Es ist griechisch am Anfang, griechisch am Ende, lateinisch in der Mitte. Ian ist lateinisch. Offenbar ist es ein Wort, das lateinischsprachige gebraucht haben, die ein Wort im Griechischen gehört hatten. Und haben es so gebildet. Petrus sagt, der Christ hat den Heiligen Geist, weil er verbunden ist mit dem Gesalbten, dem Christus. 1. Petrus 4, 14 und 16. Wenn man die zwei Verse liest, sollte man, oder ist es eine Hilfe, wenn man Christus einmal übersetzt ins Deutsche und dann bekommt man das Wortspiel mit. Anstatt Christus lese man Gesalbter und anstatt Christ lese man der kleine Gesalbte und dann bekommt man das Wortspiel mit. Aber hier haben wir den Christus, Jesus, der Retter, der von Gott gesalbt war, vorgesehen war als Retter der Welt. Paulus, Apostel Jesu Christi, er ist der Sendende. Christus selbst war in die Welt gesandt worden. Aber es ist typisch von Gott, dass er hier eine Kette baut. Und Jesus sagt zu seinen Gesandten, die er gerufen hatte, so wie der Vater mich sandte, so, und dann sagt er in diesem Text, schicke ich euch. Die Sendung ist ähnlich. Die Autorität bzw. die Situation ist ein wenig anders. Die Apostel Jesu Christi, die Missionare Jesu Christi sind so in einem gewissen Sinne so gesandt wie Jesus, aber nicht ganz. Seine Sendung war eine viel stärkere. Jesus Christus ist gesandt von Gott und er sendet Apostel. Und hier haben wir, nun, je nachdem wir zählen, den 13. oder auch den 14. Denn der Halbbruder von Jesus, Jakobus, zählt auch zu den Aposteln und war also eher als Paulus in dieser Reihe. Dann in dem Fall könnten wir an einen 14. denken. Also er ist auch gesandt von Jesus Christus. Aber wie? Wann? Und das interessiert uns. Wir wissen, dass Paulus von Jesus Christus gesandt war. Das ist etwas Bekanntes. Da brauchen wir nicht lange stehen zu bleiben. Aber nun steht in unserem Text ein starkes Wort. Es wird nicht immer so übersetzt. Aber ich mache uns darauf aufmerksam. Nicht nur ist er Apostel nach Befehl, sondern nach ausdrücklichem Befehl, nach klarem, eindeutigem Befehl. Hiermit verleiht Paulus seiner Sendung eine extra Kraft, eine extra Stoßkraft. Timotheus, das wird er gleich sagen, ich habe einen Auftrag für dich. Ich habe dich in Ephesus zurückgelassen mit einem ganz besonderen Auftrag. Bedenke, wer dich dort zurückgelassen hat. Das bin ich, Paulus, du kennst mich. Aber ich bin einmal gesandt worden mit einem ausdrücklichen Befehl. Und dass du da bist, kommt daher. Das überträgt sich. Wir glauben nicht an eine apostolische Sukzession wie die katholische Kirche oder die anglikanische. Und dennoch gibt es diese Sendungskette. Und die geht bis auf uns. Jeder von uns gehört in dieser Sendungsreihe. Aber zurück. Nach ausdrücklichem Befehl Gottes, unseres Retters, und des Herrn Jesus Christus, unserer Hoffnung. Wann bekam Paulus seine Sendung? Wann erfuhr Paulus diesen Befehl? Nun, wer die Geschichte kennt, der dürfte an die Bekehrung von Paulus denken, damals Saulus. Und wer war es, der Paulus oder Saulus diese Mitteilung gab von seiner Sendung? Das war Ananias, ein Christ, nicht der in Jerusalem, sondern der in Damaskus, der wohnt dort und er erteilt ihm dieses. Und Ananias sagt in der Apostelgeschichte 9, es ist mir jemand begegnet. Und das ist derselbe, der dir begegnete, der Herr. Wer ist dieser Herr? Als dieser Herr dem Saulus auf dem Wege nach Damaskus begegnete, wollte Saulus wissen, wer es sei, der ihn stelle. Und er sagte, ich bin Jesus. Paulus selbst sagt später, er habe gesagt, Jesus von Nazareth. Lukas erzählt uns nicht jedes Wort, das da gesagt wurde. Er fasst es etwas kürzer zusammen. Paulus ergänzt später, Jesus von Nazareth, den du verfolgst. Also es war Jesus. Aber hier steht Befehl Gottes. Wie kommt Paulus darauf, dass Gott ihn gesandt hatte? Nicht zu schnell wollen wir vereinselbigen. Jesus ist Gott und so weiter. Das dürfen wir, aber Vorsicht, nicht zu schnell. Denn in der Sendung des Paulus kommen beide zur Sprache, Gott und Jesus. Später in seinem Zeugnis vor den Behörden, in der Apostelgeschichte 22 dürfte es sein, sagt Paulus, Ananias habe gesagt, dass Gott Paulus verordnet habe, eine Sendung wahrzunehmen. Dort gebraucht er den Namen Gottes. Nach Verordnung Gottes war es geschehen. Das heißt, es war der Wille Gottes gewesen, der große Plan Gottes, dass nachdem der Heilige Geist in die Welt gesandt war, zu Pfingsten, dass dann bald ein gewisser Paulus aufstehen sollte und sein Zeuge sein sollte. Vor Königen und so weiter. Auch vor den Heiden, nicht nur in Israel. Paulus bekommt eine ganz besondere Stellung in der Geschichte des Heils, in der Heilsgeschichte. Von dieser Sendung oder, Entschuldigung, das Wort, das Paulus zitiert oder das Ananias wohl zitiert hat, steht im Alten Testament und im Jesaja-Buch. Und dort wird es von Jesus gebraucht. Das heißt, Paulus bekommt dieselbe Sendung wie Jesus, bis zu einem gewissen Maße, wie ich vorhin sagte. So wie der Vater mich sandte, so sende ich euch, euch Aposteln. Paulus zitiert dieses Wort und bekommt eine ganz besondere Stellung in der Heilsgeschichte. Nach ausdrücklichem Befehl Gottes, unseres Retters. Und das hat mich aufgehalten, dieses Wort. Ein Rettergott sendet Paulus. Ein Rettergott sendet Jesus. Ein Retter Jesus sendet Paulus. Es war von aus der Zeit, wenn wir von Zeit sprechen können, aus der schon vor Grundlegung der Welt war es der Plan Gottes, eine Welt zu retten, von der er wusste, sie werde in Sünde fallen. Gott ist ein Rettergott. Manchmal will uns das aus dem Bewusstsein fliehen. Und es muss uns, damit wir ein richtiges Gottesbild wiederbekommen, bewusst werden, dass Gott nicht nur ein, wie wir es manchmal empfinden, harter Gott ist. Gott ist immer gut, nie anders. Gott ist ein Retter. Gott neigt sein Ohr zu uns. Und David, in dem Psalm, aus dem gelesen wurde zu Anfang, ruft, neige dein Ohr zu mir. Das tut er gern. Das ist seine Art. Er neigt sein Ohr zu uns. Er will helfen. Er braucht keine Maria. Er braucht keinen sogenannten Heiligen, um ihn zu bewegen, dass er weichherzig werde. Er ist es, der mit dem Rettungsgedanken begonnen hat. Nicht erst ein anderer, der ihn dazu bewegt hätte. Gott ist Urheber des Rettungsgedanken. Und dieser Gott, weil er wollte, dass Menschen gerettet werden, sandte Jesus. Aber dann hat er andere gesandt, um diese Botschaft zu verkünden, damit Menschen es hören und gerettet würden. Paulus sagt zu Timotheus, ich bin von einem Gott gesandt worden, der rettet, und verkünde du auch einen solchen Gott. Stehe auch du ganz bewusst in der Sendung dieses Gottes. Wir haben einen Gott über uns, der uns beisteht, der unter uns ist, uns trägt, einen rettenden Gott. In 2. Korinther 4 sagt Paulus einmal, da wir Barmherzigkeit empfangen haben, ermatten wir nicht. Im Bewusstsein, dass Gott uns gnädig gewesen ist, dass er uns gerettet hat und stets rettet, brauchen wir nie zu ermatten. Aber mehr davon gleich. Also, nach ausdrücklichem Befehl, das heißt, im Sinne oder von einem Rettungswillen her, bin ich gesandt von einem Rettergott. Und jetzt kommt der zweite Befehlshaber, Jesus Christus. Paulus ist Apostel nach ausdrücklichem Befehl Gottes, unseres Retters, und des Herrn Jesus Christus. Auch er hat Paulus gesandt. Auch er hat ausdrücklichen Befehl gegeben. Er als von Gott Gesandter, als von dem Rettergott Gesandten. Er hat Paulus Befehl gegeben. Und davon lesen wir in der Apostelgeschichte, wie schon gesagt. Jesus, der dir begegnete, ist mir begegnet. Und er hat mich zu dir geschickt, um dir mitzuteilen, was du tun sollst. Denn dazu war er nach Damaskus geschickt, nachdem er ihm begegnet war vor den Toren von Damaskus, damit er erfahre, was er zu tun habe. Und Jesus ist es, der ihm diesen ausdrücklichen Befehl gibt. Klar und deutlich. Es war unmissverständlich. Und Paulus sagt später, er schreibt an die Korinther, und wenn mir auch nicht danach ist, es ist mir befohlen worden. Das war ihm immer bewusst, wozu er da war. Das war ihm nie unklar, was seine Berufung war. Er war Apostel. Und diese Aufgabe hat er mit aller Treue erfüllt. Es lag ihm daran, diese Botschaft ganz auszurichten, Kolosser Kapitel 1. Nach ausdrücklichem Befehl des Herrn, und jetzt fügt er den Titel Herr hinzu, stellt ihn voran, dieses Mal des Herrn Jesus Christus, denn es war ein Herr, der ihm diesen ausdrücklichen Befehl gab. Jesus Christus ist der, durch den der Retter Gott uns rettet. Aber in diesem Fall ist er für Paulus sein Herr. Und er ist auch der Herr des Timotheus. So wie wir manchmal aus dem Sichtfeld, uns manchmal aus dem Sichtfeld verloren geht, aus dem Blickfeld, dass Gott Retter ist, so verlieren wir manchmal das Bewusstsein, dass Jesus Herr ist. Wir haben das Schwergewicht verlagert. Gott ist der Große, der Harte, und Jesus ist der, ja, manchmal geradezu der Bruder oder sogar Kumpel. Er ist unser Herr. Und das muss uns stärker bewusst werden. Paulus weiß darum. Der Jesus Christus, der ihm ausdrücklichen Befehl gab, ist sein Herr. Und nun fügt er wieder etwas hinzu. Bei Gott hatte er hinzugefügt, unseres Retters, und bei Jesus wäre das für uns zu erwarten, nicht wahr, unseres Retters. Aber da sagt er nicht unseres Retters, etwas Ähnliches, es kommt auf dasselbe hinaus, aber er sagt unsere Hoffnung. Nach ausdrücklichem Befehl des Herrn Jesus Christus, unserer Hoffnung. Warum wird Jesus Christus hier so bezeichnet? Nun, ich will uns die Bedeutung von Grußworten aufzeigen. Und Grußworte enthalten manchmal eine ganze Menge von Heilswahrheit. Sie sind gleichsam die Zusammenfassung der ganzen Botschaft in einer Nussschale. Und wenn ein Grußwort gesagt worden ist, dann haben wir gleichsam den ganzen Brief bereits vor uns gehabt. Er ist uns vor Augen geführt, ganz kurz. Gott ist der Urheber unserer Retter. Von dort kommt es her. Und dann zieht Paulus einen Bogen bis in die letzte Zukunft, die es nicht gibt, bis an alle Zukunft. Jesus Christus, unsere Hoffnung. Jesus Christus steht am Anfang und in der Mitte und am Ende, gestern, heute und in Ewigkeit. Aber in diesem Fall stellt Paulus Jesus Christus in die Zukunft. Er hat ihn im Rücken, denn er ist sein Sender, der ihn gesandt hat. Aber es ist auch der vor ihm steht. Und das macht uns Mut. Jesus Christus ist unsere Hoffnung. Und das ist ganz besonders wichtig für die, die die schwere Aufgabe haben, an der Front der Verkündigung des Evangeliums zu stehen. Für jeden von uns ist das wohltuend. Aber in diesem unmittelbaren Zusammenhang haben wir einen Missionaren, der an einen Missionaren schreibt, nicht an einen Pastor, nicht an einen Gemeindeleiter, wie Schnepel meint, sondern an einen Missionaren, der vertritt Paulus, tut in Ephesus, was Paulus dort getan hätte, wenn er hätte dort bleiben können. Jetzt tut Timotheus das. Sie sind beide Soldaten. Und dort wird's hart. Dort ist der Kampf schwer. Aber Jesus ist unsere Hoffnung. Auf ihn dürfen wir unser Vertrauen setzen. Das Wort Hoffnung ist ein großes Wort. Es hat mit der Zukunft zu tun, aber auch mit der unmittelbaren Zukunft. Im Alten Testament wird es im Sinne von Vertrauen gebraucht. Und es kann tatsächlich auswechselnd mit Vertrauen gebraucht werden. Wir vertrauen auf ihn, dass er uns helfen werde. In jeder Not, wo keine Hilfe gerade dann ist. Ich bin jetzt in der Not, die Hilfe fehlt noch. Darf ich auf ihn hoffen, dass er bald Hilfe schicken wird? Und die brauchen wir. Ich brauche die Hilfe Gottes, wenn ich auf die Kanzel trete. Ich brauche die Hilfe Gottes, wenn ich jemandem begegne, mit dem ich zu sprechen habe. Ich brauche die Hilfe Gottes, wenn ich ganz allein bin und vorbereite. Ich brauche die Hilfe Gottes, wenn ich bete. Du brauchst die Hilfe Gottes. In jeder Situation. Wann du sie brauchst, hast du sie nicht. Du bist leer. Du empfindest das. Aber dann darfst du hoffen auf jemanden, der das ist, was du brauchst. Nicht nur gibt, sondern das ist, was er gibt. Alles. Er ist unsere Hoffnung. Und deshalb dürfen wir auf ihn hoffen. Er ist unser Leben, er ist unser Brot. Er ist alles, was wir brauchen, unser Licht. Jesus Christus ist aber auch unsere weitere zukünftige Hoffnung. Er kommt wieder. Und bis er kommt, haben wir hier treu zu sein in dem Auftrag, den er uns zurückgelassen hat. Daran scheint Paulus auch Timotheus zu erinnern. Bedenke, Jesus Christus kommt. Er wird retten, er wird seine Gemeinde herausholen aus dem Trubel dieser Welt. Er wird uns auch retten, solange wir hier sind. Er wird uns bewahren. Vertraue du darauf. Er ist unsere Hoffnung. Er wird kommen und wir werden bei ihm sein in alle Ewigkeit. Das macht Mut, das darf dem Timotheus Mut machen. Wir lesen weiter. Jetzt kommt der Gegrüßte ran, Timotheus, echtem Kind im Glauben. Nun, wir wissen nicht genau, was das Wort Kind hier bedeuten soll, in welcher Qualität es gebraucht wird. Ist das ein Ausdruck der Liebe? Paulus ist der ältere Christ. Er hat den Timotheus unter seine Flügel genommen. Und er ist sein Schüler. In diesem Sinne dürfte er das Wort Kind bekommen. Aber es kann gut sein, dass Paulus ihn zum Herrn Jesus geführt hat. Aber vielleicht war es auch die Mutter. Vielleicht war es auch die Großmutter. Wir wissen nicht genau, wann Timotheus durch die Tür ins Heil trat, bei welcher Gelegenheit. Aber er ist für Paulus ein Kind. Und zwar ein Kind im Glauben, in diesem Bereich des Glaubens. Das ist schön. Paulus sagt einmal in Römer Kapitel 5, Vers 1, er spricht von der Gnade, in der wir stehen. Gnade ist ein Raum, in dem wir uns befinden. Glauben ist ein Raum, in dem wir uns befinden. Unser ganzes Leben ist ein Glaubensleben. Wir leben es im Vertrauen. Das muss uns immer wieder bewusst werden. Die Galater muss er daran erinnern. Im Geiste habt ihr bekommen, habt ihr begonnen, im Glauben. Und jetzt wollt ihr im Fleisch mit der Leistung fortsetzen? Nicht so. So wie er an die Kolosser schrieb, Kapitel 2, Vers 6, so wie ihr angenommen habt, im Vertrauen, im Glauben, den Herrn Jesus Christus, so wandelt in ihm, tut Schritte als Christen in ihm. Das ist ein Bereich, Glaube. Unser ganzes Leben ist gekennzeichnet von Vertrauen. Römer Kapitel 1, aus Glauben zum Glauben. Aus Glauben werden wir gerettet, um dann weiter zu glauben. Im Vertrauen auf ihn zu leben. Du wurdest Christ dadurch, dass du einfach als hilfloser Sünder und Schuldner zu Jesus kamst. Und du warst ganz abhängig von der rettenden Barmherzigkeit Jesu. Das war dir wohl bewusst. Aber Jetzt pass auf, dass du nicht denkst, jetzt wirst du Christ bleiben, indem du jetzt furchtbar aufpasst, dass du nie sündigst. O Herr, hilf mir so zu leben, dass ich dort ankomme. Du kannst nie so leben. Das geht nicht. Und darauf wird es auch nicht ankommen. Du sollst leben wie Jesus. Dazu bist du verpflichtet. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 6. Aber dadurch wirst du nicht gerettet. Du wirst durch Jesus gerettet. Von Anfang bis Ende steht Jesus für dich, den Schuldner, gerade. Und du wirst ihm immer in seiner Schuld bleiben. Immer. Du wirst nie ihn dermaßen mit deinem Leben, mit deiner Frömmigkeit imponieren, dass du ihnen deine Schuld nimmst. Das ist das Anliegen von Paulus in Römer Kapitel 9. Den Christen und auch den Juden, die noch Christen werden sollten in Rom, zu zeigen, dass Gott in niemandes Schuld steht. Nicht wird dort die Frage beantwortet, wird Gott einen Menschen bestimmen, sondern wird der Mensch Gott bestimmen? Das ist die Frage, die Paulus beantwortet. Und da sagt er keineswegs. Gott wird bestimmen, wen er in den Himmel nimmt. Und die Antwort auf die Frage, wen er in den Himmel nimmt, weiß jeder von uns, der etwas vom Evangelium weiß. Die ist nicht dem Raum, dem Bereich des Willkürlichen oder der geheimnisvollen Wahl Gottes überlassen. Diese Frage hat er zur Genüge, zur Zufriedenheit beantwortet. Wenn er nicht den rettet, der läuft, der leistet, der Gott versucht zu imponieren, zu beeindrucken, wen rettet Gott? Den, der als Schuldner kommt, der nicht läuft, der gestolpert ist, der gefallen ist. Gott hilft Niedergeschlagenen. Einer der letzten Psalmen. Das ist die Geschichte der Psalmen. Gott hilft Niedergeschlagenen. Das sind die Leute, die Gott geplant hat zu retten. Und jeder, wie auch Spurgeon, einer der strengsten Calvinisten, auch Spurgeon sagt, Gott kann dich nicht abweisen. Wenn du zu ihm kommst, als reuiger Sünder. Also, Gott rettet Sünder. Und wir werden immer in seiner Schuld bleiben. Er ist es. Entschuldigung. Er ist es, der unsere Hoffnung ist. Also, zurück zum Timotheus. Echtem Kind im Glauben. Im Glauben. Das ist der Bereich unseres Christenlebens. Und nun kommt das Grußwort. Es enthält die zwei üblichen Elemente. Gnade und Friede. Das sind uns bekannte Vokabeln. Aber sie sind reiche Vokabeln. Ähnlich wie Glaube und kann Gnade ein Bereich werden. Wie schon gesagt, Römer 5, Vers 1, wir stehen in der Gnade, im Raum der Gnade. Aber was ist Gnade? Gnade ist das Schöne, das Angenehme, das Frohmachende. Das griechische Wort für Freude ist chara und das Wort für Gnade charis. Derselbe Stamm. Die sind verwandt. Und mit einem noch anderen Wort grüßte der Grieche, heirete, Freude. Wir haben hier also ein Wort, das mit dem Gruß der griechischen Welt verwandt war und Paulus scheint es gleichsam herauszuholen aus seiner Umgebung und zu heiligen neu zu füllen. Gnade. Einige Male wird es im Neuen Testament im Sinne des Schönen, des Angenehmen gebraucht. Zum Beispiel in Kolosser Kapitel 3, Vers 16, wo vom Singen die Rede ist. Da heißt es, singt in Gnade, in Schönheit, in Angenehmheit, in dem Angenehmen, singt mit angenehmen Tönen. Was sind angenehme Töne? Nun, wenn Paulus das befiehlt, dann sind wir es ihm und dem Heiligen Geist, der es ihm gab, schuldig, uns darüber einig zu werden, welche Töne schön sind und welche nicht schön sind. Das ist unsere Aufgabe. Und es genügt nicht, dass wir einfach tolerant sind. Du magst das Lied und ich mag dieses. Diese Art kommt aus der Welt. Das ist Pluralismus. Im Worte Gottes haben wir klares Licht. Nicht Licht und Finsternis, nicht ein Gemisch. Nur das, das schön ist für alle. Nicht für den Geschmack, sondern in den Ohren Gottes. Also, in Gnade, mit Schönheit, in angenehmer Weise singen und auf diese Weise uns gemeinschaftlich lehren, sagt der Apostel. Das Liedgut ist nicht nur zum Lobe Gottes da, schon gar nicht einfach uns zu beseelen, sondern auch um zu lehren. Eine weitere Stelle haben wir in 1. Petrus Kapitel 2, wo Paulus die anspricht, die Schweres zu erleiden haben, zum Beispiel als Sklaven, Haussklaven vielleicht, wo die Herren, der Herr, hart werden kann. Und dann sagt der Apostel Petrus, wenn ihr leidet für Jesus, dann ist das Gnade, etwas Schönes, etwas Angenehmes, etwas Positives. Jakobus sagt, es scheint uns nicht Freude zu sein, aber das heißt nicht, dass es nicht gut wäre. Nicht nur das, was unsere Gefühle hebt, ist gut, sondern auch das kann gut sein, was unsere Gefühle, unsere Stimmung drückt. Ja? Also, Petrus weiß um diesen Weg und er sagt, leidet so, dass es schön ist. Nicht als Schuldige, was wäre das schon Besonderes? Als jemand, der das Gesetz verbrochen hätte. Nein, gerade wenn ihr unschuldig seid und dann leidet, das ist Gnade. Etwas Schönes, etwas Angenehmes bei Gott. Dann folgen wir in den Fußstapfen des Herrn. So heißt es gegen Ende des Kapitels. Gnade ist also etwas Schönes. Weiter. Gnade erfährt man in der Qualität eines Sünders, eines Schuldners. In Form von Vergebung. Wir kommen als Schuldner zu Jesus Christus und wir bekommen Vergebung, wir erfahren Gnade. Das ist Vergebung. Unsere Schuld wird gestrichen. Wir sind begnadigt worden. So schreibt es Paulus an die Epheser. Wir sind in dem Sohne Gottes begnadigt worden, in dem Gnädigen. Und dann kann Gnade noch etwas anderes sein. Immer ist es ein Ausdruck der Liebe unseres Herrn. Ob es das Schöne ist, das Angenehme, ob es die Vergebung ist, Gnade ist immer eine Form von Liebe. Die dritte Form von Gnade begegnet uns sehr deutlich in 2. Korinther Kapitel 12. Dort schreibt Paulus davon, dass er dreimal den Herrn gebeten habe, er möchte etwas Schweres von ihm nehmen. Und Jesus habe ihm dann gesagt, an meiner Gnade hast du genug. Es genügt dir meine Gnade. Nicht imperativ, wie Luther übersetzt. Das könnte noch der letzte Strohhalm sein für einen Depressiven, für einen Schwermütigen. Sondern Information. Schwermütige brauchen Information, nicht Befehle. Wenn jemand mit einer Not kommt und die Not ist sehr, sehr groß, passen wir auf, dass wir nicht noch einen Befehl geben, lies die Bibel, bete und so weiter, sondern wir teilen ihm etwas mit und er ist frei, es anzunehmen oder nicht. Das tut Jesus. Er ist der beste Seelsorger. An meiner Gnade hast du genug. Und jetzt begründet er das. Der Satz ist nicht zu Ende. Das Denn wird klein geschrieben. Denn meine Kraft ist vollkommen in der Schwachheit. Gerade in der Schwachheit ist die Kraft Gottes vollkommen. Mit anderen Worten, Jesus sagt, Gnade in diesem Fall ist für Paulus Kraft. Das heißt, die Liebe Jesu zu Paulus nimmt die Form von Hilfe, von Energie an. Du wirst genügend Energie haben, das zu ertragen, was ich hier in deinem Leben zugelassen habe. Was immer es war, das ist weniger interessant. Nicht die Ursache ist hier interessant, sondern die Hilfe. Von der schreibt Paulus. Und die Gnade Jesu ist hier Kraft. Wenn jemand uns sagt, das ging über meine Kräfte, und die sich damit entschuldigt, sich zurückzuziehen aus der Verantwortung, ist das ungehorsam. In 2. Korinther 1 lesen wir in Vers 8 und 9, dass Paulus über das Maß beschwert wurde. Es wurde ihm eine Last auferlegt, die er nicht tragen konnte. Das ist die Art Gottes. Gott legt immer wieder Lasten auf, die man nicht tragen kann. Oder 2. Korinther 4, Vers 7. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, in tönernen Gefäßen, damit es sich herausstelle, dass die Kraft sei Gottes und nicht von uns. Das ist der Grund, weshalb er über das Maß belastet. Zurück zu Kapitel 1, Vers 8 und 9. So dass wir schlussfolgerten, oder es kam eine Antwort im Text. Wir hatten nur eine Antwort, die Frage stellt er nicht, oder gibt er nicht, die ist selbstverständlich. Die Frage lautet, wie wird es weitergehen? Und wir bekamen nur eine Antwort. Jetzt geht es Richtung Tod. So sicher war die Not. So sicher war die Schwierigkeit. Das heißt, so schwer, dass der Tod sicher war. Aber, jetzt sagt Paulus, das haben wir erlebt. Wir wissen nicht, wer dabei war. Wir lesen nur hier von dieser Erfahrung. Wir haben dieses erlebt, damit es klar würde, dass Gott einer ist, der Tote auferweckt. Damit wir auf den vertrauen, der Tote auferweckt. Das ist die Hilfe, die wir brauchen. Wir brauchen einen Gott, der dann hilft, wenn der Tod wirklich da ist, nicht nur Not da ist. Eine Schwester aus unserer Gemeinde in Kanada sagte, ja, sie hat betreut eine andere Frau, die es schwer hatte. Und wir wollten ihr zeigen, dass der Herr in dieser Situation genügt. Ja, wenn dies vorbei ist, dann wird es leichter werden. Nein, nicht wenn es vorbei ist, jetzt. Jetzt, wo die Not da ist, jetzt ist der Herr da. Und wenn ich vorher gesagt habe, dann ist keine Hilfe da. Sie ist da, denn gerade dann, wann ich meine, es ist keine Hilfe, trägt jemand dich dennoch. Du willst aber größere Hilfe, das ist verständlich, und die gibt der Herr auch mit der Zeit. Aber auch dann, wann uns keine Hilfe, wenn keine Hilfe da zu sein scheint, gerade dann trägt jemand uns unbemerkt von uns. Aber die Hilfe kommt dann noch, die wir brauchen. Und die erfährt Paulus. Und er sagt, Gott hat uns das erleben lassen, damit wir auf ihn vertrauen, der Tod auferweckt. Denn was ist der Unterschied? Ob Gott nun jemandem hilft, rettet, der vor einem sicheren, und ich meine jetzt sicheren Tode steht. Der Tod ist absolut sicher. Wenn Gott dann hilft, oder er lässt ihn sterben und weckt ihn aus dem Tode. Beides braucht einen Gott, der den Tod überwindet. Und ob das vor dem Tode sterben oder nach dem Sterben geschieht, ist unerheblich. Es braucht dieselbe Kraft. Und den Gott brauchen wir. Denn in die Not schickt uns Gott. Dazu sind wir gerufen. um einem Gekreuzigten nachzufolgen, mit dem Kreuz auf dem Rücken bei uns. Das heißt, wir wissen, wo es hingeht. Es geht Richtung Tod. Das ist unser Leben. Dazu sind wir gerufen, Philipper Kapitel 1, gegen Ende des Kapitels. Nicht nur an ihn zu glauben, sondern für ihn zu leiden. Und diese Gnade, die dann ausreicht, die wünscht Paulus dem Timotheus. Und jetzt könnte Paulus aufhören zu schreiben. Ich habe dich in Ephesus gelassen, aber die Gnade reicht aus in Ephesus. Es war eine der größten Städte und der sündhaftigsten Städte jener Welt. Auch da genügt die Gnade. Das zweite Element, Friede. Shalom. Auch darüber könnte man sich ausbrechen. Aber ich will zusammenfassen. Vor Frieden, vor dem Frieden, kommt die Gnade. Die Reihenfolge muss aufrechterhalten bleiben. Nicht erst Friede und dann Gnade. Nicht erst ruhig werden und dann kommt die Hilfe. Nein, erst Gnade, erst die Hilfe und dann folgt im Zuge der Gnade der Friede. Aber im Gegensatz zu den üblichen Briefen des Paulus, wenn Paulus an Timotheus zwei Briefe schreibt und an Titus einen, grüßt er mit drei Grußelementen. Gnade, Barmherzigkeit und Friede von Gott, unserem Vater und so weiter. Er hätte das nicht schreiben müssen, denn die Barmherzigkeit ist in der Gnade eingeschlossen. Aber wir brauchen manchmal extra Wörter, um mitzukriegen, was schon gesagt war. Wir brauchen Verdeutlichungen. Und zögernde Menschen, die es schwer haben, zu vertrauen und Mut zu bekommen, wie Timotheus, die brauchen solche Wörter. Und Timotheus darf wissen, Paulus weiß, wovon er spricht. In Vers 13 ist es wohl, wo Paulus dann gleich erzählt, er selbst hätte Barmherzigkeit widerfahren, als großer Schuldner. Und die Barmherzigkeit, die er erlebt hat, die wünscht er dem Timotheus. Später kann er schreiben, du weißt um meine Verfolgungen, da und da und da, Ikonien, Antiochien. Aber aus dem allem hat Gott mich gerettet. Aber er bewahrt uns nicht vor dem Leiden. Er bewahrt uns oft in dem Leiden. Manchmal nimmt er die Gefahr ganz weg. Aber manchmal lässt er uns in der Not und hilft uns in der Not. Wie er vorgeht, das müssen wir ihm überlassen. Auf jeden Fall ist er immer barmherzig. Und manchmal erfahren wir die Gnade Gottes als Barmherzigkeit eher oder stärker und deutlicher, wenn er einmal die Not eine Zeit lang belässt und wir dann wirklich es wirklich schätzen lernen, was er uns bedeutet. Das ist ein Gruß. Und so grüßt Gott uns heute Morgen. Gnade sei mit euch hier in Vesperweiler. Barmherzigkeit. Wer immer du bist, was immer deine Situation, und dann Friede. Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Er wünscht uns einen Frieden und gibt uns einen Frieden, der nicht übertroffen werden kann. Einen sicheren Frieden, eine Ruhe, die uns wirklich zur Ruhe kommen lässt. Aber im Herrn Jesus, nicht ohne ihn. Und wenn wir dann wieder selbstständig werden wollen, dann weiß er wieder, wie uns in die Unruhe zu bringen, damit er uns wieder zur Ruhe führen kann, auf seinen Pfaden. Und die sind immer gut. Wir wollen beten. Unser Vater in dem Himmel, du bist gut, du bist Licht, du bist Retter. Wir danken dir, dass du uns deinen Sohn gesandt hast, Jesus Christus, der unser Herr ist, der über uns verfügt und der uns rettet, der uns seine Gnade, deine Gnade gibt, deine Barmherzigkeit widerfahren lässt und deinen Frieden zuteil werden lässt. Wir danken dir, Herr, dass du gesprochen hast und dass du uns mit deinem Gruß gleichsam umarmst uns in die Arme nimmst, in welchen wir gut aufgehoben sind, geborgen sind. Dafür preisen wir deinen Namen. Amen.